Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Inwiefern hängt der Anstieg der Problemkredite bei deutschen Banken, lange Zeit die Musterknaben Europas, mit dem wirtschaftlichen Wandel zusammen? Ist zu erwarten, dass die Non-Performing Loans mit zunehmender Transformation von Geschäftsmodellen weiter zunehmen? Und vor allem, wie geht man mit NPLs in Betreuung und Abwicklung um? Diese Fragen habe ich René Kunzleben gestellt, Sprecher des Vorstands der BAG Bank Aktiengesellschaft, so etwas wie die Bad Bank des genossenschaftlichen Kreditsektors und dementsprechend auf NPL spezialisiert. Kunzleben sieht Probleme vor allem bei Immobilienfinanzierungen, die nicht zuletzt mit der Zinsentwicklung zusammenhängen.
Spannender ist es, und diese Zahlen bereitet die EBA auch freundlicherweise immer auf, wenn man das Ganze mal indexiert sieht. Wenn man in den frühen 2000ern, ich glaube, dass die Zeitreihen beginnen so um 2015, wenn man dort mal die Quote der vergebenen Kredite auf 100 setzt als basierten Wert und auch dann die Quote der Problemkredite, dann kann man feststellen, dass insbesondere auch Deutschland sich spürbar auf ein etwas höheres Problemkreditniveau begibt. Und es gab eine gewisse Hoffnung im vergangenen Jahr im Immobilienmarkt. Das Licht am Ende des Tunnels wurde gesehen. Das Zinsniveau hatte sich auf einem guten Maß eingependelt. Die Marktakteure hatten sich darauf eingestellt. Und jetzt durch die Entwicklung, insbesondere seit Februar, mit dem Anstieg der Ölpreise, mit der zunehmenden Inflation und der daraus resultierenden Reaktion der Notenbanken, wir haben es jetzt gesehen, 25 Basispunkte plus, und auch in den USA hat die von Herrn Trump erhoffte Zinssenkung nicht stattgefunden, gibt es natürlich bestimmte Sorgen, dass, wenn es jetzt nochmal einen moderaten Zinsanstieg geben könnte, dass es dann natürlich auch wieder zu einer bestimmten Nachfragehemmnis kommt, die man übrigens auch im Wohnbau sieht. Also das Bauträgergeschäft darf man nicht ganz unberücksichtigt lassen, denn das ist noch viel stärker zinsabhängig, weil man da natürlich hinterher genauer auf die Renditen der Wohnimmobilien schaut und die sind traditionell eher im niedrigen Bereich angesiedelt.
Ja, lieber Herr Kunzleben, im Mittelpunkt unseres Podcasts, zu dem ich Sie herzlich begrüße, stehen langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Heute möchte ich mit Ihnen gerne darüber sprechen, wie sich der wirtschaftliche Wandel, das ist unser Thema, auf das Volumen der Problemkredite in den Bilanzen deutscher Banken auswirkt und natürlich auch, wie man mit diesen Engagements umgeht. Und herzlichen Dank für die Einladung heute zu Ihnen in dem Haus, in dem dies auch abgewickelt, zumindest entschieden wird. Zum Einstieg erst einmal ganz allgemeine Frage. Wie groß ist denn das Problem der Kreditinstitute in Deutschland mit Problemkredit?
Das Problemkreditvolumen in Deutschland ist in letzter Zeit wieder leicht zunehmend. Wir haben insgesamt ein Volumen, das sich, ich habe da nochmal im Risk-Dashboard der EBA nachgesehen, so bei roundabout 50 Milliarden Euro eingependelt hat für Deutschland. In den letzten Quartalen deutlich zunehmend. Jetzt kann man natürlich oder sollte man natürlich mal nach den Treibern fragen, die es im Problemkreditvolumen gibt. Die kamen in den letzten zwei Jahren insbesondere aus dem gewerblichen Immobilienbereich. Großteil Commercial Real Estate, aber auch Office-Objekte. Also wenn man jetzt mal auf das Thema Transformation abzielen würde und zu schauen, wie geht es der deutschen Industrie? Wie geht es der produzierenden Industrie? Dann kann man sagen, dass wir aus dem rein industriellen Sektor, also dort, wo Fertigung stattfindet, wo Maschinenbau und Ähnliches erfolgt, dass man jetzt sagen könnte, finden wir Gewerbehallen, finden wir besicherte Maschinen oder Ähnliches. Das findet noch gar nicht statt. Wir sehen gleichwohl, dass in den Bilanzen des produzierenden Gewerbes, da gibt es Schleifspuren. Aber das ist noch nicht so weit im Kreditbereich angekommen.
Also sagen Sie auch noch gibt es.
Also das ist natürlich auch ein Stück weit meine persönliche Einschätzung, weil sie noch nicht so datenbasiert ist. Aber man kann schon feststellen, das, was wir zuletzt gesehen haben, war insbesondere im Bereich Handel und Büro. Man sieht ja auch bestimmte Tendenzen im Bereich der offenen Immobilienfonds, die Immobilien kaufen und verkaufen, dass es dort sehr vieles auf der Verkäuferseite gegeben hat, dass die Immobilienfonds eher versucht haben, Liquidität zu generieren, um auch die Fondsanteilsrücknahmen abwickeln zu können, während die großen Fondsgesellschaften auf der Käuferseite sehr, sehr zurückhaltend gewesen sind. Es gab jetzt am Wochenende eine Nachricht, dass Union Investment in Schweden ein Handelsobjekt gekauft hat, aber auch ein Handelsobjekt, aber sagt, der Markt hat sich etwas beruhigt. Also das waren die großen Treiber, die wir gesehen haben. Wo es auch eine gewisse Häufung gegeben hat, auch das zählt auch noch mit zu dem großen Feld Commercial Real Estate, das war der Bereich der Logistik. Da kann man schon auch ein Stück weit der Konjunktur erkennen, denn die Logistik ist natürlich ein Treiber in der Konjunktur. Es gibt ja auch viele Auswertungen, die immer auf die Mautgebühren abstellen. Wie viel Mautgebühren sind durch die Spedition gezahlt worden? Daran kann man dann Handelsströme wiederum nachvollziehen. Und Logistikimmobilien, das sieht man relativ gut, sind auch sehr stark zum Angebot gestellt und scheinen auch noch nicht so auf der Käuferseite die entsprechende Nachfrage zu finden. Und hier an unserem Standort im Gewerbepark Hamrinan, das ist ja auch eine relativ große Logistikdrehscheibe, können wir schon auch einen gewissen Angebotsüberhang in der Logistik erkennen. Also da sieht man schon ein Stückchen, dass sich wirtschaftliche konjunkturelle Entwicklung da zeigt. Aber im rein produzierenden Gewerbe, ich denke jetzt mal an Automobilzulieferer, die es ja auch hier in der Region, in Nordrhein-Westfalen, sehr stark vertreten gibt, da kann man jetzt noch nicht sagen, dass da auf einmal ganz viele Flächen auf den Markt kommen.
Aber ist denn der wesentliche Treiber für die Probleme in dem Segment gewerbliche Immobilien, das Sie eben herausgehoben haben, die Zinsentwicklung, also der Zinsanstieg? Denn ich könnte mir vorstellen, viele Objekte sind ja noch in einer Niedrigzinsphase begonnen worden. Und oder ist es Homeoffice oder was sorgt denn für diese Probleme eigentlich?
Das sind schon zwei wesentliche Treiber, die Sie gerade genannt haben. Also ein wesentlicher Treiber ist in der Tat die Zinsentwicklung mit mehreren Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Der Zinsanstieg hat natürlich zu einer Korrektur in der Bewertung geführt. Die Korrektur in der Bewertung hat natürlich ausgelöst, dass sich viele Bankhäuser nochmal sehr intensiv mit der Kapitaldienstfähigkeit einiger Objekte auseinandergesetzt haben. Wenn dann dort die Vermietungsfähigkeit nicht gegeben ist oder auch keine Vollvermietung herrscht, dann gibt es Probleme bei der Kapitaldienstfähigkeit. Dann wird das Delta an Blankoanteil, was auch aus der Bewertung resultiert, natürlich mit einer EWB unterlegt. Und die EWB führt rein technisch dazu, dass der Kredit als ausgefallen gekennzeichnet wird. Das heißt, ein Substanzwert ist noch da. Und möglicherweise kann auch die Vermietung noch genügen, aber alleine aus dem Zinsanstieg und der barwertigen Bewertung, die sich daraus ergibt und den Auswirkungen auf den Ertragswert, gibt es dann einen gewissen Blankoanteil. Und die EWB führt rein technisch aus der CRR herauskommend sofort dazu, dass dieser Kredit dann erst einmal als ausgefallen gewertet wird. Aber auch gerade im Bereich der Büroimmobilien ist Homeoffice ein starker Treiber. Sicherlich bedingt oder kommend aus der Pandemie heraus, als viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei uns, aber auch in anderen Dienstleistungsgewerken, anderen Dienstleistungsbranchen erstmal im Homeoffice gearbeitet haben, festgestellt haben, A, es ist angenehm, viel wichtiger, B, es funktioniert. Und dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück in die Betriebe zu kommen, ist schwer. Dann muss man auch feststellen, haben sich ja die Arbeitsformen gewandelt. Das, was viele noch von früher kennen, so dieses Zwei- oder Drei-Personen-Büro, das gibt's in der Form nicht mehr. Kollaboratives Arbeiten, agile Führung strahlen da natürlich aus. Wer heute ein modernes Bürogebäude hat, der ist auch in der Vermietung, in der Vermarktung gut aufgestellt. Aber dort, wo es noch alte Büroobjekte gibt, die noch nicht, ich nenne den Begriff jetzt mal sehr vorsichtig, revitalisiert worden sind, die also noch nicht an die neuen Gegebenheiten angepasst worden sind, da wird es auch mit der Vermietung schwer. Und der Büromarkt ist ja sehr häufig davon gekennzeichnet, dass es erstmal immer so eine Umzugswelle gibt. Ich gehe jetzt mal nach Rhein-Main, nach Frankfurt, dann baut eine große Fondsgesellschaft ein neues Objekt. Das oder auch eine neue oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft baut ein neues Objekt. Dann ist es ja sehr häufig so, die zieht aus irgendeinem anderen Objekt aus. Das neue Objekt ist tipptopp, dann muss das alte Objekt erstmal revitalisiert werden. In früheren Jahren musste man das nicht machen, dann gab es Nachmieter, es gab eine entsprechende Nachfrage. Und diese Nachfragewelle ist ein Stück weit gebrochen. Und das sehen wir auch an den Leerstandsquoten. Die Leerstandsquoten sind sukzessive nach oben gegangen, gerade im Büroimmobilienbereich. Und das kann dann natürlich schon zu Bewertungen führen. Auch im Handel, wir haben hier im eigenen Haus in der letzten Woche noch über einen Kredit gesprochen, eine große Einzelhandelsimmobilie in einer bundesdeutschen Landeshauptstadt, die zu Zeiten der Niedrigzinsphase umgeschlagen worden ist, zu einem mehr als das 30-fache der Bruttomieten, also ein relativ hoher Wert, die jetzt in etwa noch mit dem 20-fachen bewertet wird. Und das Ganze war als Entwicklung vorgesehen. Die beteiligten übrigen Banken haben dann natürlich gesagt, mit dem Wert und einer potenziellen Entwicklung und dem nicht mehr gegebenen Bedarf sieht es relativ schwierig aus. Und dann stellt man jetzt fest, dass teilweise neue Player auf den Markt kommen. Natürlich, über den Namen kann man hier auch sprechen, eine Benko-Gruppe und ihren Niedergang haben natürlich dazu geführt, dass wir in vielen Innenstädten jetzt Leerstände haben. Dann gibt es Städte, die selbst in der Lage sind, aufgrund ihrer Haushaltssituation solche Objekte zu übernehmen, Innenstädte ganz anders zu denken, zu überplanen, wieder mehr Wohnen in die Innenstädte und damit auch mehr Menschen und Nachfrager in die Innenstädte zu bringen. Es gibt aber auch Städte, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, wenn wir uns das ansehen, die sind haushaltstechnisch nicht dazu in der Lage. Und dann bilden sich dort natürlich Immobilienklumpen und auch Entwicklungsproblemzonen. Da muss sicherlich der Markt dann nochmal vielleicht auch mit bundesweiter Hilfe versuchen einzugreifen, um Möglichkeiten zu schaffen.
Und wie stehen die deutschen Banken im europäischen Vergleich? Sie waren ja lange Jahre sozusagen Musterknabe. Sie sind, glaube ich, noch unterdurchschnittlich, was den Anteil der Problemkredite angeht, aber sie nähern sich dem Durchschnitt.
Also sie nähern sich dem Durchschnitt sehr rasant und wir liegen wirklich nur noch sehr, sehr knapp unter dem Durchschnitt in der NPL-Quote aller EU-Mitglieder. Das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass die ehemaligen sogenannten Krisennationen, Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, also der südeuropäische Gürtel und auch zu einem guten Teil Frankreich, dass die ihre NPL-Quoten abgebaut haben. Dass dann jetzt in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 2 Jahren, Deutschland, aber auch die Niederlande im Bereich der NPL-Quoten aufgeholt haben. Auch Österreich aus gerade schon genannten Gründen. Das ist nun mal eine besondere Entwicklung. Die nähern sich sehr stark an. Das ist jetzt nur der reine prozentuale Wert. Spannender ist es, und diese Zahlen bereitet die EBA auch freundlicherweise immer auf, wenn man das Ganze mal indexiert sieht. Wenn man in den frühen 2000ern, ich glaube, dass die Zeitreihen beginnen so um 2015, wenn man dort mal die Quote der vergebenen Kredite auf 100 setzt als basierten Wert und auch dann die Quote der Problemkredite, dann kann man feststellen, dass insbesondere auch Deutschland sich spürbar auf ein etwas höheres Problemkreditniveau begibt. Und es gab eine gewisse Hoffnung im vergangenen Jahr im Immobilienmarkt. Das Licht am Ende des Tunnels wurde gesehen. Das Zinsniveau hatte sich auf einem guten Maß eingependelt. Die Marktakteure hatten sich darauf eingestellt. Und jetzt durch die Entwicklung, insbesondere seit Februar, mit dem Anstieg der Ölpreise, mit der zunehmenden Inflation und der daraus resultierenden Reaktion der Notenbanken. Wir haben es jetzt gesehen, 25 Basispunkte plus. Und auch in den USA hat die von Herrn Trump erhoffte Zinssenkung nicht stattgefunden. Gibt es natürlich bestimmte Sorgen, dass wenn es jetzt nochmal einen moderaten Zinsanstieg geben könnte, dass es dann natürlich auch wieder zu einer bestimmten Nachfragehemmnis kommt, die man übrigens auch im Wohnbau sieht. Also das Bauträgergeschäft darf man nicht ganz unberücksichtigt lassen, denn das ist noch viel stärker zinsabhängig, weil man da natürlich hinterher genauer auf die Renditen der Wohnimmobilien schaut und die sind traditionell eher im niedrigen Bereich angesiedelt.
Nun dürften Sie ja zumindest beruflich über Problemkredite nicht böse sein, denn in Anführungszeichen als Bad Bank des genossenschaftlichen Verbunds lebt Ihr Haus ja auch quasi von diesen Engagements. Können Sie bitte ganz kurz einen Abriss geben, so Geschichte Ihres Hauses und heutiges Geschäftsmodell der BAG?
Die Geschichte unseres Hauses ist viel von Wandel geprägt. Hervorgegangen aus der Hammerbank Spada KEG, einer Schieflage im genossenschaftlichen Bereich Mitte der 80er Jahre. Unsere Rechtsvorgängerin, wie ich immer so schön sage, hatte damals eine Bilanzsumme von 2 Milliarden D-Mark. Das war Mitte der 80er Jahre schon sehr, sehr ordentlich. Aber in diesen 2 Milliarden D-Mark gab es einen Zerstörungsgrad, der lag circa bei 66%.
Zerstörungsgrad heißt non-performing.
Ja. Genau. Der gute Teil der Bank ist damals, die Bankenlandschaft war ja auch hier in der Stadt noch viel heterogener, ist damals von der Volksbank Hamm übernommen worden. Der verbleibende Teil sollte eigentlich abgewickelt und die Hammerbank Spada KEG liquidiert werden. Man hat dann irgendwann festgestellt, dass sich hier in Hamm ein gewisses Know-how gebildet hat. Und Mitte der 90er Jahre kamen einige weitere Sanierungsfälle dazu. Also die Hammer Bank war damals so klein, dass sie sämtliche Ausnahmeregeln des, was war das, ich glaube die vierte oder fünfte KWG-Novelle in Anspruch nehmen konnte, sodass sie hinterher noch eine deutlich höhere Großkreditgrenze hatte. Die Bilanzsumme lag nur noch bei wenigen Millionen D-Mark. Und dann gab es Sanierungsfälle in, das wird nur noch Insidern etwas sagen, in Henrichenburg, in Warstein, in Belecke, also erstmal im engeren westfälischen Bereich. Die Kredite wurden an die BRG übertragen. Dann kamen die größeren Fälle hinzu, Köpenicker Bank, Grundkreditbank, also im Umfeld Berlin, im Umfeld Köln, Stuttgart. Und aus diesen Sanierungsengagements speiste sich dann das Wachstum der BRG bis in die frühen 2000er Jahre hinein. Die Bank hatte eine Bilanzsumme damals von knapp 5 Milliarden Euro auf konsolidierter Ebene. Und glücklicherweise nahm die Anzahl der Sanierungsbanken dann spürbar ab. Kleiner Sidekick an der Stelle. Wenn man sieht, wie viele Sanierungsbanken es im genossenschaftlichen Sektor in den frühen 2000er Jahren gab, und wie wenige es heute sind, dann ist schon überraschend, wie hoch die mediale Aufmerksamkeit bei diesen fünf Banken
sehr
ist.
Sehr spektakuläre Fälle sozusagen für die Öffentlichkeit.
Ja, aktuell sicherlich auch aufgrund der Geschäftsmodelle. Zurückkommen zur BRG, also mit diesem Abklingen der Sanierungswelle, das war so Mitte, Ende der 2000er Jahre, 2008, Lauenburg war der letzte spektakuläre Fall, mussten wir uns natürlich auch die Frage stellen, welches Geschäftsmodell wollen wir betreiben? Und damit, oder mit diesem Zeitpunkt hat die BRG den Wandel betrieben hin zu einem Dienstleister für alle Mitglieder der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Denn losgelöst von Sanierungsphasen einer Bank gibt es immer auch Problemkredite. Wir sehen ja, die Quoten sind vorhanden, die Kredite sind vorhanden. Und für jede Bank und natürlich auch für jede Genossenschaftsbank stellt sich dann die Frage, wie will man mit diesem Problemkreditvolumen umgehen? Und die Genossenschaftsbanken verfügen dann entweder über keine eigenen Einheiten, so wie sie von den MRist vorgeschrieben sind, meistens die kleineren Häuser, oder aber auch die größeren Häuser sagen sich, hier kann ich einen Prozessschritt auslagern, für den ich dann kein Personal mehr vorhalten muss. Und so kommt es, dass wir aus der gesamten genossenschaftlichen Finanzgruppe, beginnend in den 2010er Jahren bis heute, Rahmenverträge mit knapp 290 Kreditinstituten geschlossen haben, die im Bereich des Servicing auf die Dienstleistung der BRG zurückgreifen. Und von diesen 290 Instituten liefern aktuell knapp etwas weniger als 100 Institute ihre Problemkredite in die BRG ein.
Aber nicht automatisiert, es gibt keine Pflicht im Verbot, das zu tun, oder?
Genau so ist es. Die Institute sind frei. Es gibt auch Wettbewerber am Markt, die die Problemkreditbearbeitung anbieten. Wir haben auch Wettbewerber in der genossenschaftlichen Gruppe, sowohl durch juristische Personen als auch in beratender Funktion durch die jeweiligen Regionalverbände. Also das ist alles möglich, da sind wir breit aufgestellt. Wir befinden uns dort im Wettbewerb. Und wir arbeiten da sowohl für kleine Genossenschaftsbanken bis hin, und das darf ich auch sagen, zur Münchner Hypothekenbank, für die wir seit mehreren Jahren als Dienstleister tätig sind. Also da sind wir sehr breit aufgestellt.
Und die Bilanzsumme Ihres Hauses beträgt mittlerweile wie viel?
Beträgt aktuell knapp 1,9 Milliarden Euro. Wir sind in den vergangenen Jahren als sehr atmungsfähiges Institut zurückgegangen bis auf eine Bilanzsumme von knapp 350 Millionen Euro, kommend von 5 Milliarden. Jetzt in den letzten zwei Jahren wieder auf knapp 2 Milliarden angestiegen, was dort natürlich im Wesentlichen von diesen, Sie haben es ja schon erwähnt, durchaus spektakulären Sanierungsfällen getrieben worden ist, weil wir von dort verstärkt Forderungen angekauft haben. Aber wir haben auch Forderungen von anderen Kreditinstituten angekauft, sodass man jetzt nicht sagen könnte, dieses Wachstum ist nur auf die Sanierungsfälle der Gruppe zurückzuführen. Ja. Und, wenn ich das noch ergänzen darf, auch die Sanierungsbanken sind frei darin, ob sie Forderungen an die BRG veräußern. Sie können die genauso gut selbst bearbeiten mit einem Fusionspartner oder an Dritte veräußern.
Ja, aus den Engagements, die Sie nun bearbeiten, wo Sie beispielsweise Sicherheiten verwerten oder auch erstmal Objekte weiterbetreiben, je nachdem, was nun geboten ist, da sammeln Sie ja sehr, sehr viele Erfahrungen, speisen Sie diese Erfahrungen auch wieder ein in die Gruppe, speziell auch für den Prüfungsverband, damit vielleicht auch proaktiv bestimmte Dinge verhindert werden können. Denn Sie erkennen ja, wenn Sie eine große Masse von Krediten auch unterschiedlicher Institute bearbeiten, ganz bestimmte Muster, was auch sozusagen schiefgelaufen ist, bevor es überhaupt zu einem Problemkredit kam. Mhm.
Die Kommunikation mit den Verbänden findet eigentlich schon viel früher statt. Es gibt ja auch innerhalb der Sicherungseinrichtung Gremien, die sehr früh verfolgen, wie sich Kreditinstitute entwickeln. Da gibt es unterschiedliche Stati, Normalbank, Beobachtungsbank, Präventionsbank, Restrukturierungsbank bis hin zur Sanierungsbank. Dort sind ja auch Mitglieder aus den regionalen Prüfungsverbänden vertreten, sodass man gewisse Indikatoren schon vorher erkennen kann, wenn es also um die Steuerung der Gesamtbank geht. Wenn wir in einzelnen Engagements später noch Feststellungen treffen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn wir von einer Bank eine Vielzahl an Bauträgerkrediten übernehmen und wir feststellen, na, ob man diese Bauträgerkredite überhaupt noch hätte begeben können, weil sie schon auf der Spitze der Welle angefragt worden sind, auf der Spitze der Welle valutiert worden sind und dann quasi mit dem Peak der Welle am Immobilienmarkt sofort hinten runtergefahren sind. Das sind Themen, über die sprechen wir dann auch in unseren Gremien hier. Im Aufsichtsrat der BAG sind beispielsweise der Genossenschaftsverband Bayern und der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband jeweils mit ihren Prüfungsleitern vertreten, aber auch Primärbanker und der Leiter der Sicherungseinrichtung, sodass wir dort auch einen regelmäßigen Austausch sicherstellen. Und es gibt natürlich auch Verbundgruppen oder Arbeitsgruppen innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe, in die wir uns dann auch einbringen.
Wo man diese Themen dann auch wieder aufgreift. Nun ist es ja so, dass diese Fälle Einzelfälle sind, die wir in letzter Zeit erlebt haben, auch wenn sie sehr stark medial beobachtet wurden. Aber es gibt ja auch offenbar ein Strukturproblem, was die Aufsicht angeht, denn es wurde ja bei der Mitgliederversammlung des BVR eben auch beschlossen, das Statut der Sicherungseinrichtung zu reformieren. Geno Next Level ist das Stichwort. Was sind die zentralen Elemente dieses Next Levels und wie stehen Sie dazu?
Die zentralen Elemente dieses Next Levels sind, dass es frühere Eingriffsmöglichkeiten gibt und dass Lücken geschlossen worden sind, die es vorher gab. Es war also in früheren Jahren durchaus, es war erst einmal nicht möglich, dass die Sicherungseinrichtung oder Vertreter des BVR frühzeitig auch in die Gremien einer Bank gehen konnten, um beispielsweise einen Aufsichtsrat einer Genossenschaftsbank über mögliche Fehlentwicklungen zu informieren. Es gab zwar einen Austausch Sicherungseinrichtung Vorstand, aber dann oblag es natürlich auch dem Vorstand, seinen Aufsichtsrat darüber zu informieren. Und man möchte ja als Sicherungseinrichtung, wie auch als Verbund insgesamt, gerne frühzeitig präventiv tätig werden, damit es erst gar nicht zu Fehlentwicklungen kommt. Diese Lücke ist jetzt geschlossen worden. Es besteht für die Sicherungseinrichtung die Möglichkeit, früher auch in die Gremien einer Bank hineinzugehen, um dafür zu sorgen. Sie haben ja auch das strukturelle Problem, das durchaus in der einen oder anderen Bank gegeben hat. Ich nenne das mal sehr salopp, dass ein Vorstand vielleicht auch seinen Aufsichtsrat im Griff gehabt hat, dass man hier schon etwas früher einwirken kann.
Governance-Kultur, würde ich auch sagen,
ja,
war sicherlich in einigen Häusern im Nachhinein betrachtet sehr problematisch. Und man hat das entweder nicht erkannt oder auch nicht richtig sanktioniert von Seiten der Sicherungseinrichtung, oder?
Ja, weil es auch diese Sanktionierungsmöglichkeiten nicht gab. Mhm. Die werden nun ergriffen und Geno Next Level geht allerdings auch über diese, ich nenne sie jetzt mal, Eingriffsmöglichkeiten in die Gremienstrukturen hinaus. Es gibt noch weitere Möglichkeiten oder Handlungsalternativen, die auch im Zusammenwirken mit der Zentralbank entstehen. Da geht es dann um Refinanzierungslinien, denn auch da gab es ja durchaus Kritikpunkte. Irgendwo sind die Banken ja refinanziert worden. Ein weiteres Element ist auch das Thema, wie ist die Mitgliederstruktur der Bank orientiert? Auch da konnte man ja an einzelnen Instituten erkennen, dass es bestimmte Fehlentwicklungen gegeben hat. Und da ist ein Paket gebunden worden, das ich persönlich, das hatten Sie ja auch gefragt, sehr gut finde, denn je eher man präventiv, wie der Name schon sagt, tätig werden kann, umso besser ist es für die gesamte Gruppe, für die gesamte Solidargemeinschaft. Denn daraus speist sich ja auch ein Stück weit ein Moral Hazard Problem aus. Um vielleicht mal in eine andere Säule des Bankensektors zu schauen. Die Sicherungs- oder Einlagenentschädigungseinrichtung des BDB hat am Wochenende ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Auch dort gibt es ja sehr große und sehr kleine Banken. Und die sehr kleinen Banken sagen hin und wieder, wir müssen Beiträge erbringen und wir schaffen ein System, obwohl die großen Banken unserer Säule im Zweifel vom Staat gerettet werden. Wenn ich jetzt in die genossenschaftliche Gruppe gehe, dann sagen natürlich manche Ortsbankenvorstände, nicht ganz zu Unrecht, wir bezahlen für die Probleme der anderen und diese anderen können sich sehr gut auf dem gut gebetteten Kissen der Sicherungseinrichtung aussuchen. Insofern ist es gut, dass man hier die Governance etwas nachgeschärft hat.
Und ich glaube, es ist für die Kreditwirtschaft insgesamt gut, denn wir erleben ja, wenn wir dieses Interview führen, dass die BaFin offenbar auch etwas schärfer eingreift. Man hat die Geschäftsleitung der Berenberg-Bank abberufen. Das ist für Deutschland ein ja fast schon einmaliger Fall, dass es eben das Gremium insgesamt trifft, dass man also hier proaktiv tätig wird. Besser wäre es natürlich gewesen, diese Säule der Kreditwirtschaft hätte dieses Problem eben auch vorher erkannt und gelöst, als dass die Aufsicht kommen muss, oder?
Also wenn wir jetzt mal, also ich kann ja jetzt nur anhand der medialen Berichterstattung mir dazu eine Meinung bilden. Ja. Wenn ich sehe, was da möglicherweise bei der Berenbank vorgefallen ist, da geht es ja um Bewertungsfragen, um Jahresabschlussfragen. Das scheint ja auch alles noch relativ aktuell zu sein. Ich glaube, da ist es schwierig, dann auch für eine Entschädigungseinrichtung des BDB dort tätig zu werden. Da muss man, glaube ich, schon sehr individuell sehen. Aber, da stimme ich Ihnen zu, die Aufsicht geht konsequenter vor, was auch meiner Meinung nach durchaus richtig ist, damit Fehlentwicklungen vermieden werden können. Wir haben in Deutschland unser Drei-Säulen-System. Wir haben eine sehr, sehr heterogene und vor allem sehr, sehr wettbewerbsintensive Landschaft. Und ich glaube, wir alle wünschen uns auch, dass diese wettbewerbsintensive Bankenlandschaft so bleibt. Denn sie ist im Ergebnis gut, sowohl für die Privatkunden, wie auch für die Firmenkunden, wie für die vermögenden Kunden. Und wenn wir die erhalten wollen, dann brauchen wir auch eine gute Aufsicht und in allen drei Säulen eine gute Governance.
Und Governance ist meistens der Nährboden für Probleme. Das sehen wir ja dann eben auch. Jetzt haben Sie gesagt, und das fand ich sehr interessant, Sie sind sehr anpassungsfähig in der BAG. Sie haben Volumensprünge nach oben und nach unten beschrieben, gerade in Abhängigkeit davon, wie viele Problemkredite denn kommen. Das wirft ja die Frage auf, wie Sie die Kapazitäten im eigenen Hause planen, denn Sie wissen ja gar nicht im Vorhinein, was da auf Sie zukommen kann.
Das stimmt. Sehr spannend war die Kapazitätsplanung, insbesondere in der Zeit zwischen 2005 und 2010, als das Volumen der Bank sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Von 5 Milliarden Euro dann sukzessive und bis 2020 dann auf ca. 300 Millionen Euro. Denn es war ja zu erkennen, dass sich die Bestände reduzieren. Wenn man einen Problemkredit übernimmt, gibt es ein Bearbeitungsziel, roundabout 36 Monate. Das kann mal kürzer ausfallen, das kann vielleicht auch später ausfallen oder später beendet werden. Aber Fakt ist, irgendwann ist der Kredit erledigt.
Ja.
Und das heißt, man sieht natürlich auf Sicht, welches Volumen habe ich. Man kann auch durchaus erkennen, welches Volumen kann man neu vom Markt akquirieren. Und dann gibt es ein bestimmtes Delta. Mit diesem Delta muss man umgehen und muss das Personal entsprechend planen. Das hat in den frühen 2000ern tatsächlich dazu geführt, dass wir Standorte aufgelöst und uns auch von Mitarbeitern getrennt haben. Das hat aber auch dafür gesorgt, dass wir unseren Personalbestand sehr sorgsam auswählen, weil wir eigentlich betriebsbedingte Kündigungen vermeiden möchten. Das ist auch ein Stück weit Credo der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Denn wir wollen ja Mitarbeiter auch neu gewinnen. Und es gibt schon ein gewisses Sicherheitsgefühl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die möchten ja gerne dauerhaft in einer Bank arbeiten. Und wir haben hier in der BRG sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Betriebszugehörigkeiten von 20, 25, 30 Jahren. Das zeigt schon, dass wir trotz dieser Schwankungsfähigkeit einen großen Stamm haben. Das Gute war jetzt in dieser aktuellen Wachstumsphase, konnten wir gut erkennen, dass wir neues Personal benötigen. Das heißt, wir konnten auf der einen Seite Personal früh einstellen, angepasst an den Kapazitäten. Wir profitieren im Moment natürlich davon, dass es Robotics gibt, dass es AI gibt, die man insbesondere im Bereich der Abwicklungsbearbeitung gut einsetzen kann. Denn was ist Kreditabwicklung? Kreditabwicklung ist ja eine Mischung aus Anwendung rechtlicher Vorschriften, beispielsweise aus dem Zwangsversteigerungsgesetz, gepaart mit Erfahrungen aus Hunderten, ich glaube, ich kann auch sagen, tausenden Abwicklungskonzepten, die wir hier in der BRG geschrieben haben, in einem formalen Rahmen, das aber gleichwohl noch menschlichen Input benötigt, um die richtige Abwicklungsstrategie zu finden. Aber das schreit natürlich danach. Der Roboter kann Daten und Fristen berechnen. Die künstliche Intelligenz ist in der Lage, auf Basis einer Vielzahl von Abwicklungskonzepten Ideen zu erstellen und Themen zu entwickeln. Und das menschliche Auge muss natürlich dann nochmal draufschauen und sagen, kann das überhaupt so funktionieren? Das heißt, wir nutzen sehr stark technische Unterstützung. Wir bilden sehr stark selber aus. Jetzt können wir haben zwar eine Vollbanklizenz, aber Wir haben ja nur ein eingeschränktes Geschäftsfeld, deshalb können wir nicht zum Bankkaufmann ausbilden oder zur Bankkauffrau. Deshalb sind unsere Auszubildenden duale Studierende. Früher war das der sogenannte Wirtschaftsjurist, die jetzt einen Bachelor of Science ablegen, parallel dazu hier ihre Ausbildungsstation im Haus durchlaufen. Das hilft uns und das ist im Moment so ein Stück weit der Effekt, den wir erleben. Die BRG wächst und wir haben viel Personal, was nachkommt. Wir sehen natürlich auch den demografischen Wandel in der BRG. Das heißt, erst einmal können wir erkennen, dass wir auf Frist, wenn wir jetzt nichts machen würden, ceteris paribus in den nächsten Jahren auch schrumpfen würden. Das steuern wir jetzt entgegen. Und worauf wir sehr viel Wert legen in der Ausgestaltung unserer Prozesse, um auch diese Schwankungsfähigkeit abbilden zu können, ist, dass wir nach Lean Six Sigma arbeiten. Wir haben also einige sogenannte Black Belt Träger, die also in dieser Technik sehr, sehr weit fortgebildet sind, damit wir unsere Prozesse entsprechend anpassen können.
Und es gibt wahrscheinlich Kompetenzschwerpunkte, die sich letztlich auch an, nehme ich mal an, Sicherheiten orientieren, die für Kredite typisch sind, also Immobilien, Fahrzeuge, möglicherweise auch Maschinen.
Der weitaus größte Teil, also deutlich mehr als 80% unserer Sicherheiten sind in der Tat Immobiliarsicherheiten, sodass wir hier rund um die Immobilien ein sehr, sehr großes Kompetenzzentrum haben. Denn da wird in der genossenschaftlichen Gruppe als Sicherheit oder auch als Finanzierungsobjekt ja alles abgebildet. Vom Ein-, Zwei-, Mehrfamilienhaus über die Gewerbehalle bis hin zur Betreiberimmobilie. Und Betreiberimmobilie kann sein Freizeitimmobilie, Sozialimmobilie, Pflegeheim, Altenheim, Krankenhaus. Also da sind wir sehr breit aufgestellt, sodass wir hier in der Tat sehr, sehr viele Immobilienexperten haben. Dass wir auch Institutszwangsverwalter haben. Das heißt, wenn ein Objekt mal in die Zwangsverwaltung muss, haben wir im Institut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann als Institutszwangsverwalter tätig werden können. Das ist ein Bereich in der Verwertung von Immobilien, der in vielen Häusern gar nicht mehr abgebildet wird, weil es ihn auch über viele Jahre gar nicht gab. Aber insbesondere jetzt, wo auch viele Bauträger in Schieflage geraten, ist das ein nicht ganz unwichtiger Punkt, denn es gibt ja auch fertiggestellte Objekte, die müssen vermietet werden, die müssen verwaltet werden und können Einnahmen generieren, die natürlich die Kosten im Bereich der Verwertung ein Stück weit auffangen können.
Nach 36 Monaten stellen Sie an, sozusagen, was war bisher die längste Laufzeit, wo Sie ein Objekt auch viel länger betrieben haben, als Sie eigentlich wollten, während Ihrer Zeit?
Oh, da sind wir im zweistelligen Jahresbereich. Also das war eine Hotelimmobilie, die wir eigentlich viel schneller verwerten wollten. Aber auch da braucht man den passenden Markt. Den gab es aber. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre, die wir gezogen haben und die wir auch Gott sei Dank so umsetzen können. Manchmal muss man tatsächlich auch etwas aushalten können. Das ist eine große Lehre, wenn man anfängt, große Pakete mit einem Schlag auf den Markt zu werfen, dann weiß der Markt sehr, sehr schnell, hier findet ein Fire Sale statt, dann sind die Preise ruiniert. Dann halten wir lieber mal ein Objekt etwas länger und freuen uns, wenn wir es dann auch zu einem vernünftigen Kurs verkaufen können. Und hin und wieder, das passiert tatsächlich, also Rettungserwerbe nehmen wir grundsätzlich nur sehr, sehr selten vor. Aber es kommt tatsächlich sogar mal vor, dass wir einen Rettungserwerb so darstellen, dass das Objekt hinter dem eigenen Bestand ist. Wir haben heute noch, sind aktuell, glaube ich, 17 Objekte, die wir im eigenen Bestand haben, als strategische Objekte, die einen dauerhaften Ertragsanteil liefern. Und das funktioniert.
Jetzt komme ich noch zu meinem Lieblingsthema, auch Regulierung. Und da gibt es etwas, von dem ich bis vor kurzem noch gar nichts wusste, was aber immer relevanter wird für viele Häuser, der sogenannte Non-Performing Loan Backstop. Für diejenigen, die jetzt hier keine Experten sind, können Sie bitte noch mal in einfachen Worten erklären, was man darunter eigentlich versteht und ob das ein Hemmnis ist für die Problemkreditbearbeitung.
Die Regel des sogenannten NPL als Abkürzung für Non-Performing Loan Backstop ist 2019 eingeführt worden. Da wir uns mit Problemkrediten beschäftigen bei der BRG, waren wir seinerzeit sehr, sehr früh eingebunden. Und der NPL Backstop ist in den ersten Jahren seiner Wirkung eigentlich kaum aufgefallen. Das hat damit zu tun, dass es da so ein paar Übergangsregelungen gegeben hat. Vereinfacht besagt der NPL Backstop, dass ein ausgefallener Kredit während seiner Zeit als ausgefallener Kredit sukzessive mit Eigenkapital unterlegt werden muss. Auch hier, sobald der Kredit ausgefahren ist, sind Blankoanteile umgehend entweder mit EWB zu unterlegen und wenn man die EWB nicht bildet, gibt es in identischer Höhe einen Abzugsposten vom Eigenkapital. Und ob ich jetzt eine EWB bilde oder nehme Eigenkapital, ist es erstmal in der Banksteuerungsauswirkung identisch. Entscheidend beim NPL Backstop ist, dass auch der Wert von Immobiliensicherheiten, obwohl der Marktwert gegeben ist und auch konstant sein kann, sukzessive mit Eigenkapital unterlegt werden muss, alternativ mit Einzelwertberichtigungen, wobei die meisten Banken eher Eigenkapital nehmen, also eine Abzugsposition hinnehmen, weil die Einzelwertberichtigung steuerlich in der Regel nicht mehr anerkennungsfähig ist und damit natürlich noch Weiterungen auf die G&V auslösen könnte. Das heißt de facto ein Kredit, der ausgefallen ist und der binnen 10 Jahren keine Erledigung findet, wäre vollständig mit Eigenkapital unterlegt, selbst dann, wenn er vollständig mit einer Immobilie mit identischem Marktwert besichert ist. Das hat in den ersten Jahren nach 2019 noch keine Auswirkungen gehabt aufgrund der beschriebenen Übergangsregelungen. Seitdem gibt es aber genau diese Kredite, die ich im Verlauf unseres Gesprächs schon mal beschrieben habe. Bauträgerkredite begeben zwischen 2022 und 2024, die mit dem Kippen des Marktes, mit dem Zinsanstieg dann auch gefallen sind, für die die Übergangsregelungen nicht mehr gelten und die jetzt dazu führen, dass die Institute sukzessive eine Belastung ihrer Eigenkapitalbasis spüren, weil sie, und zwar hartes Eigenkapital, Tier 1, vorhalten müssen, um die Auswirkungen des NPL-Backstop zu erfüllen. Dieses Eigenkapital fehlt dann natürlich, wenn ich Neugeschäft als Bank betreiben will. Und davon lebe ich ja. Die Banken kämpfen immer gegen eine Tilgungswalze an. Und wenn das frei werdende Eigenkapital aber dann für die Abwicklungskredite verwendet werden muss, dann habe ich als Bank ein Problem. Und jetzt muss man noch sehen, warum ist diese Regel geschaffen worden? Hintergrund ist eigentlich der sogenannte NPL-Action-Plan der EU-Kommission, der vereinfacht sagt, man möchte, dass Problemkredite, Non-Performing Loans aus den Bankbilanzen verschwinden. Denn das ist ja der Effekt. Wenn ich als Bank sehe, ich habe hier einen Eigenkapitalabzug, dann muss der Problemkredit raus. Das heißt, entweder beschleunigte Erledigung oder ich muss an einen Dritten verkaufen, der keine Bank ist. Oder ich muss an eine Bank verkaufen, die einen Sonderstatus hat. Aber dazu vielleicht gleich.
Aber führt das nicht dazu, dieser Druck schneller zu verkaufen, es sei denn, ich schwimme im Eigenkapital, aber welche Bank tut das schon, dass es auch vielleicht Restrukturierungs- oder eben auch Lösungen gibt im Bereich der Verwertung, die man schon unter das Stichwort Kurzatmigkeit bringt, die also das, was Sie vorhin mal gesagt haben, Geduld haben, vielleicht eher nicht ermöglicht.
Das ist in der Tat so. Das sehen wir. Es gibt Häuser, die sich relativ kurzfristig und relativ schnell von Krediten trennen wollen. Nicht nur mit Blick auf das Neugeschäft, sondern auch mit Blick auf Eigenkapitalquoten, die sehr gering sind. Denn es kommt ja noch eine zweite Steuerungsgröße hinzu. Das ist die individuelle NPL-Quote eines Hauses, die ja im Zweifel auch zu Eigenkapitalzuschlägen wiederum führen kann im Rahmen des SREP-Prozesses. Das heißt, man kommt da schon in einen gewissen Kreislauf. Und jetzt kommt noch ein zweiter Effekt hinzu, den man nicht vergessen darf. Ein Teil der Immobilienverwertung findet ja nicht freihändig am Markt statt, sondern über das gesetzlich fixierte Zwangsversteigerungsverfahren. Für das gesetzlich fixierte Zwangsversteigerungsverfahren bin ich darauf angewiesen, dass die örtlichen Amtsgerichte oder die zuständigen Amtsgerichte, Grundbuchämter, auch in der Lage sind, die Zwangsversteigerungen abzuwickeln. Und hier sieht man in den Behördenstrukturen, dass auch dort A, der demografische Wandel zugeschlagen hat und dass die Kapazitäten in den Grundbuchämtern nicht mehr so vorhanden sind, dass die Rechtspfleger nicht vorhanden sind, die als Herrscher des Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahrens hier zuständig sind. Dadurch gibt es jetzt einen Druckmoment. Es gibt Banken, die spüren eine Eigenkapitalbelastung. Die hätten gerne eine beschleunigte Bearbeitung, die stoppt aber, weil die behördliche Seite nicht mitkommt. Das ist im Übrigen ein Effekt, den wir im Rahmen der Konsultation dieser Regelungen im Jahr 2018 und 2019 mehrfach angeführt haben, wo dann aber die Legislative gesagt hat, das ist kein Problem, die Behörden werden immer gut genug aufgestellt sein. Und wir hatten diese Erfahrung schon aus den frühen 2000er Jahren, wo es ja auch überlastete Amtsgerichte gab und das wiederholt sich im Moment so ein bisschen.
Jetzt überlegt Ihr Haus noch einen Sonderstatus zu beantragen als Schuldenrestrukturierer, was hat es damit auf sich?
Das ist genau dieser dritte Weg, den ich gerade beschrieben habe. Die CRR sieht in Artikel 36 einige ganz, ganz wenige Ausnahmemöglichkeiten vor, damit man nicht vom NPL-Backstop tangiert ist. Eine dieser Ausnahmemöglichkeiten ist es, dass man sich nach Artikel 36 Absatz 5 von der EBA als spezialisierter Schuldenrestrukturierer zertifizieren lässt, denn der unterliegt nicht den Regeln des NPL-Backstop. Allerdings sind die Vorgaben, um diese Antragstelle überhaupt ermöglichen zu können und um dann auch die Zustimmung der EBA zu bekommen, sehr, sehr hoch. sind auch in der CRR vorgegeben. Dazu gehört, dass man mindestens ein Kalenderjahr lang bestimmte bilanzielle Strukturen einhalten muss. Dazu gehören Größenordnungen wie eine maximale Bilanzsumme, aber beispielsweise eine NSFR von mindestens 150%. Der Anteil der selbst originierten, also selbst vergebenen Kredite darf eine bestimmte prozentuale Quote nicht überschreiten. Ein weiterer Anteil davon muss allerdings auch Forbearance-Maßnahmen unterliegen. Wir führen gerade eine Vorstudie durch, um zu überlegen, ob wir als BRG überhaupt in der Lage sind, diese bilanziellen Größenordnungen zu erreichen. Und wenn ja, wie und unter Hinnahme welches Preises und welcher Kapazitäten, die man dafür benötigt. Die Vorstudie ist im Grunde nach abgeschlossen. Wir haben in der übernächsten Woche eine Aufsichtsratssitzung. Dann werden wir gemeinsam mit unseren Gremien beraten, ob wir diesen Weg weitergehen. Das würde dann bedeuten, dass wir bis Ende des Jahres unsere bilanziellen Strukturen nochmal anpassen würden. 2027 wäre dann das Jahr, in dem wir unsere Bilanz sehr, sehr genau beobachten müssen, um diese Rahmenwerte einzuhalten. 2028 würden wir dann den Antrag bei der EBA stellen. Es gibt aktuell im gesamten Wirkungsgebiet der CRR nur zwei Institute, die diese Zulassung erhalten haben, zwei skandinavische Institute. Das zeigt schon, das ist A, nicht trivial. Und dass es diese beiden skandinavischen Institute sind, hat etwas damit zu tun, dass die sich schon vor Inkrafttreten des NPL-Backstop sehr stark im Problemkreditbereich getummelt haben. Und die konnten diese Quoten erfüllen. Das findet ja auch hin und wieder in Konsultationsprozessen statt, dass bestimmte Dinge sich in der Regulierung wiederfinden, die es vorher schon gegeben hat.
Jetzt wird aber auch zunehmend, wenn man die Medien verfolgt, die Stimmung etwas kritischer, was auch gerade die Verwertung von Immobilien angeht, sei es gewerblich, sei es gerade privat. Und ist das nicht für Ihr Haus auch ein großes Reputationsrisiko, dass die sozusagen, jetzt bitte nur in Anführungszeichen, der böse Bube sind, der hier bestimmte Dinge vielleicht so verwertet wie der jeweilige Kreditnehmer, was sich das nicht vorstellt. Mehr noch als die Bank selbst, die Ihnen den Kredit übertragen wird, denn der liegt jetzt ja bei Ihnen.
Ja, und wenn man mal die BRG bei Google eingibt, dann kommen ja auch sehr, sehr öffentlichkeitswirksame Artikel manchmal zum Vorschein. Wir hatten als Bank mal ein Objekt in der Nähe des Checkpoint Charlie oder eine Immobilie als Sicherheit, die wir dann in die Verwertung bringen mussten, die dadurch gekennzeichnet waren, dass dass auf dieser Fläche Mauerkreuze standen. Das ist ja für Berlin ein sehr, sehr wunder Punkt und diese Mauerkreuze mussten dann entfernt werden. Das sind also schon Punkte, die hin und wieder dazu führen, dass man sich fragt, muss das sein? Wir sehen auch sehr häufig Kredite, die wir dann in die Abwicklung bekommen, bei denen es vielleicht auch in der Vergabe und in der Darlehensvertragsumsetzung rechtliche Mängel gegeben hat. Die führen dann zu Einwendungen. Dann ist es gleichwohl immer noch günstiger, wenn die Einwendungen gegen die BRG vorgebracht werden und nicht gegen die Ortsbank. Da muss man immer auch etwas an den Reputationseffekt der gesamten Gruppe denken. Und hin und wieder muss man vielleicht auch mal in der Verwertung von Sicherheiten etwas härter vorgehen können. Was manche Ortsbanken A, aus Reputationssicht, aber auch vielleicht auch aus fachlicher Sicht nicht machen können. Man darf ja nicht vergessen, und es gibt ja auch immer eine bestimmte Berichterstattung zu manchen Objekten, auch jetzt am Wochenende hat die Welt am Sonntag über einen besonderen Fall berichtet, wo vielleicht auch die Kreditnehmerschaft nicht immer ganz einfach ist und wo es dann besser ist, wenn ein Spezialist das macht. Wir sind uns dieser Rolle allerdings bewusst. Das sagen wir auch regelmäßig allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu uns kommen. Das ist aber durchaus etwas, was die Arbeit bei der BRG auch spannend macht, weil man hier Aufgaben sieht, die man im alltäglichen Geschäft einer Ortsbank vielleicht nicht so häufig sieht.
Das leitet schon über zu meinen persönlichen Fragen, die ich am Ende immer gerne stelle. Sie haben bei der Volksbank Hamburg, ich weiß, schon eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann. Was hat Sie dazu bewogen? Was wäre eine alternative berufliche Art für Sie gewesen?
Die berufliche Alternative wäre auch zum anschließenden Studium Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Co. wäre wahrscheinlich gewesen, dass ich Mathematik und Geschichte auf Lehramt studiert hätte. Dass es dazu nicht gekommen ist, hatte auch etwas mit Sprachen zu tun. Damals musste man für ein Geschichtsstudium entweder zwei neue Sprachen oder zwei alte Sprachen haben. Jetzt hatte ich Englisch und Latein. Also hätte das dazu geführt, ich hätte entweder noch Griechisch, Hebräisch oder auf der anderen Seite Französisch oder Spanisch mit ins Studium nehmen müssen. Und das Thema Bankausbildung hatte sich durchaus bewogen. Ich hatte einen Patenonkel, der mich sehr eng damals bei der Berufsauswahl begleitet hat. Der Umgang mit Menschen stand damals sehr weit im Vordergrund und das war dann schon eine spannende und gute Ausbildung. Wobei für mich schon klar war, nach der Ausbildung darf es gerne auch ein Studium sein, um A, die Kenntnisse mitzunehmen, um das Ganze noch ein bisschen zu erweitern. Und selbst da im Studium hätte es immer noch mal die Möglichkeit gegeben, vielleicht auch so in Richtung Berufsschule zu gehen. Das sind ja immer noch so Themen, die da sehr häufig auftauchen. Aber so wie es dann gelaufen ist, ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt.
Und Sie haben ja auch, waren sehr erfolgreich, was Ihre Freizeitaktivitäten angeht, wenn ich das so sagen darf. Sie haben über 20 Jahre als Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent in der Bundesliga ja auch gepfiffen, sind heute noch Schiedsrichterbeobachter. Und was sind für Sie die wichtigsten Parallelen zwischen Fußball und Banking?
Das Erste, ich habe ja gerade schon gesagt, man hat mit Menschen zu tun. Und zwar mit ganz vielen Menschen. Das beginnt bei den Spielern beider Mannschaften. Da gibt es unterschiedliche Charaktere, sowohl von der Spielweise wie auch intellektuell, wie man mit diesen Menschen umgehen muss. Dazu gehören natürlich noch Trainer, Manager, Funktionäre auf Vereinsebene, Funktionäre auf Verbandsebene. Da muss man schon immer schauen, einen guten und vernünftigen Weg zu gehen. Und was noch viel stärker ist, auch mit Blickrichtung auf die Bank, aber auch insgesamt auf das weitere Leben, ist das Treffen von Entscheidungen. Das wissen Sie auch, es gibt das Thema Entscheidungstheorie, wie geht man damit um? Entscheidung bei Ungewissheit. Und die hat man auch als Fußballschiedsrichter. Wenn man schlecht positioniert ist, muss man einen Zweikampf beurteilen, den man vielleicht gar nicht richtig gesehen hat. Und da muss man auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen und sofort entscheiden. Man kann nicht warten. Irgendwann werden die Zuschauer etwas unruhig und dann kann einem ein Spiel entgleiten.
Aber das wird mich zu der Frage ein, ob der Fußball durch die Einführung des VAR gerechter und besser geworden ist.
Gerechter geworden ist er in jedem Fall. Das geht vielleicht heute manchmal in der Diskussion unter. Aber das ein oder andere Thema, Wembley-Tor, würde es durch die Torlinientechnik nicht mehr geben. Im Übrigen wäre dann auch ein Weltmeisterschaftsspiel 2010 gegen England vielleicht anders ausgegangen. Das wird ja auf deutscher Seite gerne ausgeblendet. Stichwort VAR, auch da ganz grobe Fehler, Tätigkeiten. Grob falsche Strafstöße. Ich denke da an die Möller-Schwalbe im Frühjahr 1995 gegen den Karlsruher SC. Diese Themen gibt es nicht mehr. Die sind verschwunden. Aber es sind immer noch Menschen dabei. Und Menschen machen Fehler. Das ist auch beim VAR so. Wenn wir jetzt aktuell auf die Weltmeisterschaft schauen und wenn wir dann auf die Spiele mit deutscher Beteiligung schauen, das 1:0 gegen Ecuador hätte im Leben nicht zählen dürfen. Genauso gut hätte aber das vermeintliche 2:1 gegen Paraguay zählen müssen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch aktuell die letzten beiden Spieltage, das Spiel Frankreich gegen Paraguay. Auch da, man sieht, es sind Menschen tätig und Menschen können Fehler machen, wenngleich die auf einem solchen Niveau eigentlich nicht passieren dürften. Aber es ist schon gerechter geworden. Was natürlich, und das darf man nicht vergessen, was verloren geht, sind die Emotionen. Wenn nach dem Torerfolg 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Westfalenstadion jubeln und dann meldet man sich von der Mittellinie über das Headset und muss den Zuschauern leider mitteilen, dass das Tor nicht zählt, dann ist das natürlich ein Stimmungskiller. Das ist etwas, da ist vielleicht ein Stück weit Verlässlichkeit verloren.
Apropos Stimmung, wie können Sie sich angesichts der ja doch exzessiven Kommerzialisierung Ihre Freude auf Fußball so bewahren? Wir erleben ja auch zumindest den Verdacht, dass der amerikanische Präsident eingegriffen haben soll in Entscheidungen der FIFA, zumindest sie angeregt haben soll, eine Sperre auszusetzen. Also das sind ja Dinge, die einem, sage ich als Fußballfan, die Freude doch sehr stark einschränken können. Wie geht's Ihnen?
Das geht mir ähnlich. Also als ich heute Morgen erst nur gehört habe, dass Herr Trump sich dafür bedankt hat, dass die Sperre aufgehoben worden ist, da habe ich mir schon gedacht, oh, das ist aber seltsam. Und jetzt scheint es ja offensichtlich auch Belege für entsprechende Telefonate zu geben, wenn das alles so stimmt. Das kann einen Sport kaputt machen. An der Kommerzialisierung wird, glaube ich, kein Weg vorbeiführen. Dafür ist in diesem System Fußball zu viel Geld unterwegs. Während der Pandemie gab es einen kurzen Moment, wo die Blase vielleicht mal geplatzt wäre und man das Ganze wieder etwas hätte zurücksetzen können. Als es die große Frage gab, was passiert mit den Fernsehgeldern? Aber die Pandemie ist auch da ein gutes Beispiel. Der Fußball als Sport, als solcher, der bewegt und fasziniert die Menschen weiterhin. Vielleicht schafft er auch Ablenkung, aber er schafft, insbesondere hier im Ruhrgebiet, Identifikation. Identifikation mit Vereinen, mit Regionen Und das ist es, glaube ich, was die Leute trägt. Das ist auch das, was mich trägt. Und dann nicht nur im professionellen, im bezahlten Fußball, sondern auch bei meinem eigenen Heimatverein, bei dem ich jetzt 40 Jahre Mitglied bin, früher gespielt habe. Nicht immer so erfolgreich, sonst wäre ich ein Schiedsrichter geworden. Aber wo ich auch heute noch hingehe. Ich glaube, das ist dieses verbindende Element von Fußball, das die Menschen überall dazu treibt. Denn wie kann es ansonsten sein, dass der Deutsche Fußballbund, wir sind nicht das größte Land in Europa, beileibe nicht in der Welt, aber der Deutsche Fußballbund ist immer noch der größte Fußballfachverband der Welt.
Zwei Fragen, die immer am Ende stehen. Unsere Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Was für mich ganz wichtig ist, was mich immer geprägt hat, Freude an der Arbeit. Man muss sich immer ein Stück weit mit der Arbeit, die man ausüben will, die man ausüben soll, auch identifizieren können. Da gibt es natürlich auch Tage, wo man vielleicht mal weniger Lust hat. Aber man muss immer noch das große Ganze sehen, also sehr viel Identifikation. Man sollte dann auch immer durchaus etwas haben, wo man Entscheidungen treffen kann. Dass man auch diesen Spaß, diese Freude entwickeln kann. Als ich von der Bundesbank zur BRG gekommen bin, das war für mich durchaus ein Moment, das ist jetzt gar nicht böse in Richtung Bundesbank gemeint. Die Bundesbank hat gute und wichtige Aufgaben, aber die Aufgabe bei der BRG, die war einfach etwas spannender. Und die hat, das ist jetzt fast schon philosophisch, aber die hat so ein bisschen mehr zur Selbstverwirklichung geführt. Und wenn man die Chancen hat, wenn man diese Chancen sieht, die sollte man unbedingt ergreifen. Und wenn man etwas mitbringen möchte, sollte dann auch Persönlichkeit und Selbstvertrauen. Das ist auch immer wichtig.
Letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Wandel gesprochen, wie er sich auch bei Ihnen abbildet. Wirtschaftliche Transformation mal ein bisschen allgemeiner gefasst. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation ist ein dauerhafter Prozess, an dem man sich nach Möglichkeit immer beteiligen sollte, um gestalten zu können.
Dann, lieber Herr Kunze, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und als austrainierter Sportler geht er nie so ganz hoch, aber er geht hoch bei den Themen, die Sie hier stemmen müssen. Und ich darf Ihnen für Ihr Unternehmen, für die BAG, aber auch für Sie persönlich alles Gute wünschen. Herzlichen Dank, dass wir heute zusammen sprechen konnten.
Ich danke Ihnen.